Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza. Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 7. Januar 2024, gleich dem 18. D 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Kultur des oberflächlichen Denkens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo, liebe Hörerfreunde. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen weitere schöne Momente. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in den letzten zwei Sendungen über die Gestaltungsweise der menschlichen Niederlassungen und über verschiedene Arten von Dörfern, die abhängig vom Klima entstanden sind, gesprochen. Thema der heutigen Sendung ist die traditionelle Kooperation und Zusammenarbeit in iranischen Dorfgemeinden. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen wird. Kooperation ist die Grundbedingung eines Zusammenlebens, deren Spur man bis in die alten Zeiten verfolgen kann und die auch in der nahen Vergangenheit im menschlichen Leben zu sehen ist. Mit anderen Worten sind das Zusammenleben und die Zusammenarbeit für Nahrungsanschaffung und Verteidigung die ersten Schritte, die der Mensch unternommen hat, um eine Zivilisation und Kultur zu bilden und sich vom Leben in Einsamkeit zu lösen. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, ist ein Dasein ohne Zusammenarbeit und Kooperation für ihn unmöglich. Dies ist in allen menschlichen Gemeinschaften, bei den Nomaden, in Dörfern und Städten zu spüren, wobei das städtische Leben eine ausgebreitete Art von Zusammenarbeit erfordert. In einer Nomadengesellschaft wird alles gemeinsam unternommen. Denn in Stämmen ist die Gemeinschaft wichtiger und nicht das Individuum. Daher werden das Vieh und die Tierprodukte zusammen verkauft und bei einer Gefahr verteidigt sich der ganze Stamm. Nomaden ziehen alle und in Gemeinschaft herum. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Angelegenheiten des Stammes beziehen sich auf die gesamten Mitglieder. Außer diesen Kooperationen kann man auch weitere interessante Beispiele in iranischen Dörfern sehen, die seit langer Zeit bestehen und bis heute als eine gute Tradition unter iranischen Landwirten geläufig geblieben sind. Die ländlichen Familien kooperieren schon seit lange miteinander, damit sie gegen ungünstige natürliche Faktoren und weitere Probleme, die ihr Leben beeinflussen könnten, angehen. Man kann unterschiedliche Beispiele für die Zusammenarbeit der ländlichen Familien nennen. Zum Beispiel erfordert die traditionelle landwirtschaftliche Arbeit Teamwork und einen gemeinsamen Gewinn an den erzeugten Produkten. Man kann auch auf die Beziehungen und gegenseitigen Zeremonien in den Dörfern von Lorestan hinweisen. Die Aussaat und Ernte ist in den Dörfern von Mazandaran ein Beweis für die Zusammenarbeit der Dorfbewohner dieser Region. Gegenseitige Hilfeleistung der Bürger bei verschiedenen Zeremonien und Feierlichkeiten, Geldgeschenke an junge Familien sowie Mitleid bei Trauerfällen und im Allgemeinen Mitgefühl in guten sowie in schlechten Zeiten sind Beispiele für verschiedene Kooperationen unter den Dorfbewohnern Irans. Liebe Hörerfreunde, es ist gut zu wissen, dass die Kooperationen in den diversen Dorfgemeinden Irans abhängig sind von deren geografischer Lage und den herrschenden wirtschaftlichen Umständen in der Region. Auch beeinflussen die Bedürfnisse der Bürger eine solche Zusammenarbeit. In trockenen und semiariden Regionen spielen zum Beispiel die Wasserknappheit und die lebenswichtige Bedeutung des Wassers eine große Rolle bei der Zusammenarbeit der Dorfbewohner, die auch bei der Wasserversorgung, unterirdischen Kanalreinigung und Reinigung von Flüssen sowie Brunnengrabung und Wasserverteilung zu beobachten ist. In Gebieten, wo Überschwemmungen drohen, bauen die Dorfbewohner gemeinsam Dämme gegen das Hochwasser, denn damit schützen sie sich nicht nur vor einer Überflutung, sondern sie können das versammelte Wasser in den besonderen Gruben auch für die Bewässerung ihrer landwirtschaftlichen Felder verwenden.
In den Reisanbaugebieten im Norden Irans pflanzt man die Setzlinge normalerweise mit Hilfe aller Dorfbewohner, denn die Satzzeit ist sehr kurz und sie erfordert sehr viel Arbeitseinsatz. So wird zuerst jene Anbaufläche bepflanzt, die am frühesten für das Einsetzen der Reissetzlinge vorbereitet wurde, und allmählich werden alle Reisfelder durch Gruppen und Zusammenarbeit bepflanzt. Wegen anhaltender Regenfälle verlaufen die Reisähren sehr schnell. Daher erntet man in der Erntezeit den Reis wieder mit Hilfe aller Dorfbewohner. In den Dörfern Lorestan war es früher üblich, dass die Bauern in der Erntezeit von einem Dorf ins andere zogen, um ihren Nachbardörfern bei der Ernte zu helfen. Diese Hilfe nannten sie Hamyari, Mithilfe. Ein weiteres Beispiel für solche Zusammenarbeit ist Haravoz, die Kooperation in iranischen Dörfern der Provinz Kurdistan. Diese Hilfe soll Familien unterstützen, die ihre landwirtschaftlichen Arbeiten nicht rechtzeitig fertiggebracht haben. Selbstverständlich erwarten die Helfer keine Gegenleistung. So machen sich alle Dorfbewohner auf den Weg zu der Familie, die Hilfe benötigt, und unterstützen sie. Der Grundstückeigentümer muss aber in dieser Zeit alles, was die Helfer benötigen, und auch Essen und Getränke bereitstellen. In Regionen, wo die Wirtschaft von Palmen und Gärten abhängt, kann man oft sehen, dass auch dort die Familien während der Erntezeit einander helfen. In Gebieten, wo die Viehzucht eine große Rolle spielt, ist auch eine Zusammenarbeit bei der Pflege und Aufzucht des Viehs deutlich. Diese Mithilfe ist auch bei der Herstellung von Tierprodukten und deren Verkauf zu beobachten. Ein Beispiel für diese Mithilfe wird in einigen Dörfern Chivare oder Balance genannt, die unter Familien geläufig ist, die eine geringe Zahl von Tieren besitzen. In diesen Dörfern wird die tägliche gewonnene Milch der Dorffamilie in Familien weitergegeben, die keine Viehzucht betreiben, damit diese die Milch in weitere Milchprodukte umwandeln. Als Gegenleistung erhalten solche Familien dafür eine bestimmte Zeit lang Milchprodukte. In der nächsten Folge stellen wir Ihnen andere Arten von Kooperationen vor. Liebe Hörerfreunde, nach der Islamischen Revolution hat man sich bemüht, eine Beziehung zwischen den Dorfbewohnern und staatlichen Organisationen zu schaffen, was auch gelungen ist. 1988 genehmigte das Islamische Parlament, dass das Innenministerium eine Organisation namens Dehiyari gründen kann, die sich mit den Dorfangelegenheiten auseinandersetzen soll. Diese Organisationen bestehen aus juristischen Personen, sind unabhängig und werden auf Anfragen der Dorfbewohner in den unterschiedlichen Dörfern gegründet. Es sind öffentliche und keine staatliche Organisationen. Diese Dehiyaris haben von Beginn an und bis zum heutigen Tag mit Hilfe und unter Teilnahme der Dorfbewohner sowie mit staatlicher Unterstützung die Bedürfnisse der Dörfer gedeckt und öffentliche Dienstleistungen geschaffen. Die Mitglieder dieser Organisation bemühen sich als vertraute Personen der Dorfbewohner, die Probleme der Ortschaften zu beseitigen. Die Dehiyaris arbeiten unter Beobachtung von Dorfräten, die dafür zuständig sind, finanzielle Fragen und Aufbauangelegenheiten zu überwachen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit.
In unserem heutigen Beitrag, liebe Hörerfreunde, geht es um die Aufgaben von Eheleuten. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen eine Sache des Herzens. Zwar legt das Gesetz Verantwortungen fest, aber die beste Grundlage für die Pflichterfüllung sind die innere Verbundenheit und moralische Grundsätze. Die Rechte in der Familie sind deshalb so wichtig, weil die Familie als heilige Institution eine wichtige Position einnimmt. In einer Gesellschaft, in der Ehe und Familie sich einer großen Bindung erfreuen, beobachten wir die Verbreitung moralischer Werte, erhöhtes soziales Pflichtbewusstsein und tiefere Gefühlsverbindungen. Wenn zwischen einem Paar das Bündnis der Ehe geschlossen wird, beginnen aufgrund dieses Vertrages bestimmte Rechte und Pflichten zu gelten. Diejenigen Eheleute sind erfolgreich, die sich ihrer wichtigen Aufgabe bewusst sind und statt diesen Vertrag für das gemeinsame Leben zu schwächen, ihn durch die Liebe zueinander zu einem ewigen Bündnis machen. Die Beobachtung von bestimmten Grundregeln lässt eine Familie erfolgreich und ausgeglichen werden. Wir hatten schon einige Dinge aufgezählt, welche zur Festigung der Ehe führen. Eine Ehe wird zum Beispiel gefestigt, wenn beide Ehepartner einander bei der Weiterentfaltung helfen, sich gegenseitig ihre Zuneigung zeigen, positiv denken und einander vertrauen und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Nun möchten wir über die Rolle der Vernunft und Logik bei der Regelung der Beziehungen zwischen Eheleuten sprechen. Eine große Gefahr für die Ehe sind zunehmende unlogische Erwartungen der Eheleute aneinander. Unangemessene Erwartungen können den Ehefrieden stören. Die meisten jungen Eheleute laufen Gefahr, unlogische Forderungen aneinander zu stellen. Dies führt oft dazu, dass sie gegenseitig ihre Gefühle verletzen. Die Krise beginnt, wenn unlogische, nicht erfüllte Erwartungen sich anhäufen. Die Beziehungen werden getrübt und allmählich immer mehr von negativen Gefühlen überschattet. Die Ehe wird brüchig. In einer ausgeglichenen Ehe einigt sich das Paar auf die Erfüllung logischer Erwartungen und verhindert auf diese Weise Zwietracht. Durch Einigung hinsichtlich ihrer Wünsche erzielen sie Übereinstimmung und Einklang. Ein Gleichgewicht in den Beziehungen ist erzielbar, wenn die Beziehungen zwischen den Eheleuten auf einer logischen Basis beruhen. In diesem Fall erwartet keiner von dem anderen etwas, was seine Kräfte übersteigt. Der Mensch hegt Selbstliebe und tendiert daher immer irgendwie zu den persönlichen Vorteilen. Dies führt, wenn er noch ledig ist, zu weniger Problemen. Aber bei einer Heirat stoßen die egoistischen Tendenzen der Eheleute aufeinander. Es hängt dann von Erziehung und Charakter der Eheleute ab, ob sie im gemeinsamen Leben anstatt nach dem eigenen Geschmack zu handeln und sich gegenüber dem anderen mit Gewalt durchzusetzen, nach geeigneteren Grundlagen zur Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten suchen und die Vernunft gelten lassen. Es gibt Ehen und Familien, in denen einer allen anderen gewaltsam seinen Geschmack aufzwingen will. Die Vernunft wird beiseite gelassen und eine dunkle Atmosphäre breitet sich im Hause aus, weil nur eine Person entscheidet und die anderen nicht an der Entscheidung mitbeteiligt werden.
Um die Beziehungen zwischen Eheleuten zu regeln, sind Abmachungen nötig. Aber ein Regelwerk kann nur dann die Beziehungen zwischen Eheleuten formulieren, wenn es aufgrund des Rechtes und entsprechend der seelischen Bedürfnisse aufgestellt wird. Das Recht des Mannes und das Recht der Frau muss anerkannt werden. Logik und Recht dürfen nicht von Begründungen durch Geschlecht, Alter und Bildungsgrad verdrängt werden. Deshalb können weder der Mann, weil er ein Mann ist, noch die Frau, weil sie eine Frau ist, beliebig dem anderen ihre persönlichen Ansichten aufzwingen. Die islamische Morallehre unterstreicht, dass der Mensch sich nach der Wahrheit und der Vernunft richten soll. Der Islam bezeichnet die Liebe zur Wahrheit als Voraussetzung für Moral und Glaube.
Aus der Vorgehensweise der großen Gottesfreunde entnehmen wir, dass der Mensch die Wahrheit sagen und die Wahrheit akzeptieren soll, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil ist. Eheleute müssen daran denken, dass bei einem Konflikt manchmal die Gegenseite im Recht ist. Dann gebietet ihnen die Moral und Religion, dass sie sich zu dieser Wahrheit bekennen und sich ihr beugen. Dieses Bekenntnis basiert auf dem Bekenntnis zu den Prinzipien des Glaubens und bereitet dem Menschen den Boden für inneren Frieden. Außerdem vertreibt es auf der Gegenseite den Zorn. Die Verneinung der Wahrheit und der Logik ist der Beginn von Hass und bedeutet Vertrauensverlust auf der Gegenseite. Dr. Roem, Experte in Erziehungswissenschaften, sagt: Bei einer Familie, in der ständig Konflikt und Streit vorliegt, haben wir es mit einem Milieu zu tun, das vom Sturm heimgesucht wurde und die Eheleute nicht mehr anspricht. Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, fühlt sich in einer solchen Familie keine Seite glücklich. Wenn auch bei Konflikten anscheinend die eine Seite siegt, so bedeutet dies keinen Erfolg für sie. Die Folgeerscheinungen eines Streites bereiten den Boden darauf vor, dass beide Seiten unglücklich sind. Die Regeln des Islams erlauben nicht, dass der Mann unlogisch gegen seine Frau handelt. Der Islam empfiehlt vor allen Dingen die Nachsicht gegenüber der Frau. Die Männer können viel ertragen und sie müssen auf die zarte und gefühlvolle Natur der Frau achten. Frau und Mann sollen gemäß den religiösen Lehren in der Familie den Eigensinn und Dickköpfigkeit beiseite stellen und bei Konflikten solle jeder von ihnen wegen des höherstehenden Ziels auf einen Teil seiner Rechte verzichten. Psychologen haben einige Wege vorgeschlagen, um eine vernünftige, angemessene Beziehung in der Familie zu erreichen. Hier einige Vorschläge. Stützen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Ehepartner auf überzeugende Argumente. Wenn es Ihrem Ehepartner schwerfällt, die Wahrheit zu akzeptieren und sein Stolz verletzt wird, dann wandeln Sie Ihre Forderungen in einen freundlichen Vorschlag ab. Ziehen Sie manchmal Ihre eigenen oder die Erinnerungen anderer heran, um Streitigkeiten logisch zu klären. Wenn Ihr Ehepartner nicht logisch reagiert, dann machen Sie ihn auf die Fälle aufmerksam, bei denen er auf logischem Wege Erfolge erzielt hat. Dadurch helfen Sie ihm, sich in dieser Hinsicht zu ändern. Übrigens, in einer Familie, in der Logik gilt, haben natürlich unangemessene und herabsetzende Kritik und Tadel keinen Platz.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Dar Oje Atash, das heißt Auf dem Gipfel des Durstes.
تو با تنهاییت از خود فرا رفتی به تنهایی، ولی در خود فرو ماندیم ما جمع تماشایی. تو در اندازه های ناگزیر ما نمی گنجی، نمی گنجی، تو را هم با تو می سنجی. در از موشکی بایی از اول آخر کرب و بلایت را چنین دیدم. تو و هفت آسمان قربت، تو و یک دشت تنهایی. نوای گریه باران در شب‌های بی پایان به سوی توست با ما عاشقان گرم هم آبایی. از آن روزی که خونت بر زمین باری، میبینم تمام خواب لبریز از شقایق های سرمایی. کسی مثل تو لفظ کسی مثل تو، مثل تو به این ایجاز و شیوایی.
کسی مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد کرد. کسی مثل تو، مثل تو به این ایجاز شیوایی. زلالی های یاران تو را تصویر از این بهتر که جان دادند در اوج آتش دلهای دریایی. موسیقی
خواهم خواست، ولی دستی تو بیدارم، ولی دستی تو بیدارم، مگر من ببخشایی. مگر بر من ببخشایی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Kultur des oberflächlichen Denkens. Weiterhin guten Empfang. Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt von Tag zu Tag ab. Wir haben nicht genug Geduld, um richtig Bücher zu lesen. Gedrucktes Papier ist eine aussterbende Technologie und die Zukunft dreht sich um E-Books und verlinkte Webseiten. Aber warum sollten wir in einer solchen Situation weiterhin Bücher lesen? Kürzlich sagte Kanye West, US-amerikanischer Rapper und Star, in einem Interview anlässlich der Veröffentlichung seines Buches: Ich bin kein Buchliebhaber und ich bin stolz darauf, dass ich keine Bücher lese. In diesen Tagen sagte auch Samuel Bankman-Fried, ein ehemaliger Aktivist im Bereich Technologie und digitale Währung, einem Reporter: Meiner Meinung nach macht man Mist, wenn man ein Buch schreibt. Man kann alles in einem Blogbeitrag mit 6 Absätzen sagen. Wenn wir Beispiele für die nervigen Kommentare dieser Bücherhasser nennen wollen, gibt es noch andere Beispiele. Aber was bedeuten diese Worte? Welche Ergebnisse werden solche Positionen in Zukunft bringen? Und warum gilt Lesen im Gegensatz zu diesen Worten immer noch als Tugend? Thomas Chatterton Williams ist ein US-amerikanischer Geisteswissenschaftler und Forscher, der mit Publikationen wie The Atlantic, The New York Times, Harper's und The New Yorker zusammenarbeitet. Als Antwort auf diese Worte sagte er: Ich denke, diese Worte gehören zu den besorgniserregendsten Worten, die bisher gesagt wurden. Natürlich sind die Anti-Bücher-Positionen deshalb besorgniserregend, weil sie sowohl etwas über seine eigene Persönlichkeit als auch über die selbstgerechte und selbstsüchtige Natur der heutigen Kultur zeigen. Er fährt fort: Im Laufe der Geschichte hatten wir noch nie Zugang zu einer solchen Menge an Ansichten, Ideen und Informationen. Vieles davon hat einen flüchtigen Reiz, ist aber letztendlich unwichtig und sollte nicht mit Fachwissen, geschweige denn mit Weisheit, verwechselt werden. Die Öffentlichkeit weiß das und spricht darüber. Einerseits kann man sich heute leicht über alles informieren und andere informieren. Andererseits kann der Erfolg in einem Bereich leicht zu einer Pseudoreferenz in 1000 anderen Bereichen werden. Ich glaube, wenn der Niedergang der Geisteswissenschaften ein Jahrzehnt lang anhält, wird eine oberflächliche Kultur zurückbleiben, in der selbst die Elite die kostbaren Schätze unseres besten Denkens für wertlos halten wird. Wenn jemand keine Bücher liest oder nicht so viel liest, wie er möchte, ist es eine Sache. Die andere Sache ist, wenn man Abneigung gegenüber Bücherlesen hat. Wenn jemand aber das Lesen kategorisch ablehnt, ist das meiner Meinung nach ein Zeichen für eine ganz grundsätzliche Schwäche seines Charakters. Die Popularität digitaler Medien ist noch nicht allzu lange her, aber auch heute noch hegen viele Menschen Sehnsucht nach der Zeit, als es noch kein Internet, kein Smartphone und kein soziales Netzwerk gab. Nostalgiker sagen, dass Bücher damals nicht so seltsam waren und die Menschen ernsthaftere Leser waren. Das Buch war und ist ein Medium, das den Menschen in der Gesellschaft intellektuelle Nahrung bietet, ohne dabei die Nahrung anderer Medien zu vernachlässigen. Die Zwecke des Lesens können unterschiedlich sein. Einer liest zum Vergnügen, einer zum Müßiggang, einer zum Wissen und so weiter. Aber auf jeden Fall gibt uns das Lesen von Büchern und das Studium von Texten ein tiefes und reines Erlebnis der Konzentration. Etwas, was uns heutzutage fehlt. Konzentrationsschwäche oder, mit anderen Worten, Ablenkung ist eine Errungenschaft des Zeitalters des Internets und der Smartphones. Und es ist notwendig, die Kosten für die Gesellschaft und den Einzelnen zu erklären. Aber auf jeden Fall kann uns das Lesen eines Buches diese Kategorie der Ablenkung und Konzentrationsschwäche vollständig und richtig nehmen. Wichtiger als den Namen und Titel der Bücher ist der Grund, warum die Leute sie lesen. Jeder Mensch sollte sich fragen, warum muss ich Bücher lesen? Und welche Ressourcen werden meine Bedürfnisse befriedigen? Diese Gründe können der Erwerb von Wissen, das Ausfüllen von Freizeit oder andere unterschiedliche Antworten sein. Aus jedem dieser Gründe ist es notwendig, für ein korrektes und effektives Verständnis Bücher zu lesen. Denn wenn wir den virtuellen Raum jahrelang verfolgen, werden wir irgendwann in der Lage sein, mehr Geschichten und Ereignisse zu erzählen als die Existenz und das Leben eines Subjekts. Im virtuellen Raum, in Blogs und so weiter, wird Philosophie nie ernsthaft und vollständig dargelegt. Wir lesen nie Geschichte und ihre Grundlagen und Hintergründe kommen in fast keinem Thema zum Ausdruck. Aber wenn Sie wollen, gibt es viele Kanten. Man könnte sagen, dass Lesen Fischfang ist und Surfen im Cyberspace Fisch anbieten und Fischverzehr ist. Es ist, als hätte jemand einen Bissen genommen und wir müssten ihn unserer Seele und unserer Logik zuführen und nach das Denken, also Fischfang, vergessen. Wir lesen Bücher, um ein vollständigerer Mensch zu sein und in der Lage zu sein, Probleme zu analysieren, über unsere eigene Wahrnehmung hinauszuwissen und die Welt und andere Leben kennenzulernen und zu erleben. Bücherlesen bietet dem Leser das reine und authentische Erlebnis einer Zeitreise, eine Reise mit maximaler Konzentration und Präzision. Heutzutage hören wir oft, dass uns neben dem Bücherlesen auch Websites und virtuelle Räume diese Möglichkeit bieten. Unbewusst, dass die Wissensblase und Illusion, die sich um die Leser virtueller Seiten bildet, äußerst negative und größere Auswirkungen hat als das Nichtlesen. Wenn wir den Geist als ein Gefäß betrachten, kann er mit Gold gefüllt, geleert oder mit allen möglichen unwichtigen und schädlichen Dingen gefüllt werden. Wie wir in der Community manchmal sehen, erwecken Menschen die Illusion von Wissen, indem sie ein paar Sätze aus einem Buch auswendig lernen und erzählen und verbergen damit tatsächlich ihre Unwissenheit. Auch heute noch beschränkt sich das Lernniveau bei Existenzgründern auf die Lektüre einiger berühmter Bücher und der sogenannten positiven Psychologie oder des Motivationsstils und solcher begrenzten Sätze. In der positiven Psychologie und den Gesetzen der Anziehung heißt es beispielsweise, sie werden Erfolg haben, sobald sie wollen. Und die aktuelle Generation geht über das Wollen hinaus. Das Ergebnis dieser Art von Psychologie und farbenfrohe Geschichten und Seiten in virtuellen Netzwerken und nach dem Lesen dieser Sätze und Wörter entwickeln junge Menschen Begeisterung für das Unternehmertum und ignorieren andere Aspekte. Sie sind diejenigen, die das Scheitern unweigerlich als Würze für ihre Rebellion nutzen und im Strudel der Verzweiflung versinken. Es ist an der Zeit, uns zu fragen, warum wir trotz der Zunahme von Saaten, motivierenden Zitaten und positiven Denken nicht so viel Erfolg in der Gesellschaft verspüren. Und warum gibt es weniger Arbeitserfolge? Wahrscheinlich sollten wir die Wurzel auf der Ebene der Wissensvermittlung und der Geschäftsprinzipien finden. Viele unserer Unternehmen scheitern oder sind nicht optimal. Und diese Nicht-Optimalität wird durch Unwissenheit über das Geschäft beeinflusst. Im Gegenteil, in den erfolgreichen Unternehmen der Welt sehen wir, dass Manager und Führungskräfte viel lernen und das Lernen einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Während Beschäftigung mit dem virtuellen Raum und die Bezugnahme darauf in diesem Bereich zu keinen positiven Ergebnissen führt. Natürlich ist zu beachten, dass Lernen allein keine Probleme lösen kann. Das Studium und Lesen von Büchern vermittelt Unternehmern das nötige Wissen, um Herausforderungen anzugehen, zu bewältigen und zu lösen, sowie geistige Konzentration zu schaffen und Kreativität zu entwickeln. Abgesehen von diesen Dingen ist natürlich auch die Notwendigkeit der Stabilität und Attraktivität von Umweltelementen in wirtschaftlicher Hinsicht sehr wichtig. Zweifellos kann der virtuelle Raum zusätzlich zu dem Schaden, den er für das Buch, diesen guten Freund, haben kann, auch zu einem engen Freund werden und seinen Benutzern mehr Möglichkeiten bieten, dem Buch näher zu sein. Die Schaffung digitaler Bibliotheken, Lesestationen und Büchertreffs, der Ausbau von Hörbüchern und dergleichen können eine gute Grundlage für die Leseförderung bieten. Trotz seiner Vorteile kann der virtuelle Raum nach Ansicht vieler Experten jedoch nicht als Ersatz für das Buch angesehen werden. Denn der Tag- und Nachtbegleiter derjenigen, die sich im virtuellen Raum aufhalten, ist das Handy und die namenlosen virtuellen Seiten, die ihrem Begleiter kleinliches Essen, bruchstückhaftes Lesen und mangelnde Konzentration bescheren. Vergessen wir nicht, dass wir in naher Zukunft exorbitante Kosten zahlen müssen, wenn wir das Fehlen von Büchern in unserem Leben ignorieren. Wenn wir keine Bücher lesen, müssen wir gezwungenermaßen die Länge der vergangenen Geschichte immer wieder erleben, und indem wir hinter historischen Stopps und Verzögerungen bleiben, werden wir Zeuge der exponentiellen Vergrößerung der jahrzehntelangen Distanz zu den weisen und mächtigen Nationen in der heutigen Welt sein. Nur im Lichte eines gründlichen und allgemeinen Studiums kann die notwendige und günstige Grundlage für die Sozialerziehung geschaffen werden. Ein Ziel, das, wenn es verwirklicht wird, die Gesellschaft auf den Weg bringen kann, immer weiter zu wachsen und sich zu verbessern. Liebe Hörerfreunde, wir sind wieder am Ende des heutigen Beitrags angekommen und sagen Ihnen alles Erdenkliche gut. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.